Schönen guten Morgen wünsche ich euch allen. Ein herzliches Dankeschön an den Posaunenchor, der heute den Gottesdienst mitgestaltet. Wir haben so tolles Wetter draußen, es ist aber noch kalt. Jetzt haben ja alle Sonntage im Kirchenjahr einen Namen. Auch der heutige, der zweite Sonntag in der Passionszeit, hat einen Namen. Und ich bin mal gespannt, ob jemand errät, wie der Gottesdienst heißt. Die Älteren unter euch kennen noch den Knoten im Taschentuch. Wofür war der gut? Erinnerung, genau. Und so heißt nämlich der heutige Gottesdienst. Erinnere mich. Die Jüngeren von euch, die im Zeichen der Papiertaschentücher groß geworden sind, die kennen den Knoten wahrscheinlich nicht mehr. Denen ist aber was anderes bekannt, was den Älteren vielleicht nicht ganz so bekannt ist. Die kennen sicherlich alle die Harry Potter Geschichte. Und in Harry Potter kommt ein Neville Longbottom vor. Und der hatte ein Erinnere mich. Das leuchtete immer auf, wenn etwas Wichtiges nicht vergessen werden durfte. Reminiscere heißt der Gottesdienst auf Lateinisch. Erinnert euch. Erinnert euch, dazu werden wir heute alle aufgerufen. Doch an wen und was sollen wir uns erinnern? Nicht alle Erinnerungen stehen uns immer und alle Zeit zur Verfügung. Mit zunehmendem Alter wird man auch schon mal vergesslich. Manches haben wir auch im Laufe der Zeit vergessen. Und an manches wollen wir uns, glaube ich, gar nicht erinnern, weil wir froh sind, dass wir es hinter uns gelassen haben. Aber auch schöne Erinnerungen können verblassen. Und umso schöner ist es, wenn man gemeinsam sich an positive Zeiten erinnern darf. Der Wochenspruch, der uns in der kommenden Woche begleiten soll, hat auch etwas mit Erinnern zu tun, mit dem Blick nach hinten in die Vergangenheit und mit dem Blick nach vorne in die Zukunft. In Römer 5, der Vers 8, dort lesen wir: Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gottes Liebe und sein Erbarmen schenken uns diese beiden Blickrichtungen, schenkt uns das Vertrauen, dass wir Frieden mit diesem alten und ewigen Gott haben dürfen und uns nichts, wirklich nichts und niemand von ihm trennen kann, noch nicht mal wir selbst. Wir sind nicht mehr auf unsere Schuld und unser Versagen festgelegt. Nein, das ist vorbei. Wir dürfen einen neuen Anfang wagen. Dazu hat Gott uns eingeladen. Ja, Gott selbst ist es, der heute Morgen unser Gastgeber ist. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich habe noch einige Abkündigungen. Wir feiern, wie ihr gesehen habt, auch heute Abend mal, wozu alle recht herzlich eingeladen sind. Deswegen wird es wahrscheinlich in der Liturgie etwas anders werden. Also bitte nicht wundern. Ich denke, ich kann ganz gut Regie von hier vorne führen. Dann gibt es noch eine herzliche Einladung zum gemeinsamen Familiengottesdienst am kommenden Sonntag um 10 Uhr auf der Neukirch. Die Kollekte heute ist für die eigene Gemeinde bestimmt und die Kollekte am kommenden Sonntag für die inklusive Gemeindearbeit der EKHN. In diesem Monat findet das Seniorentreffen nicht wie gewohnt am ersten Montag im Monat statt, also das wäre morgen, sondern erst am 16. März. Bitte weitersagen an die, die heute nicht hier sind. Auch das Frauenfrühstück findet nicht wie gewohnt am Mittwoch statt. Stattdessen gibt es am 14. März einen Frauennachmittag mit einem Vortrag. Auch bitte das weitersagen. Ebenso habe ich eine Einladung zum Männertreff am 13. März um 18 Uhr im Gemeindehaus in Rabenscheid mit einem Vortrag und einem gemeinsamen Abendessen. Die Organisatoren bitten zwecks besserer Planung nach Möglichkeit um eine Anmeldung. Aber ich denke, wenn einer unangemeldet kommt, ist auch noch ein Häppchen übrig. Nähere Infos zu alledem finden Sie dazu im neuen Gemeindebrief. Ich glaube, der liegt draußen aus. Und nun darf ich noch bekannt geben, dass Frau Ricarda Schneider uns noch etwas erzählen möchte. Die kommt jetzt gleich nach vorne, bevor dass wir das Eingangslied 625 singen. Sie möchte uns nämlich von einer Pilgertour berichten.
Also, ich habe eine weitere herzliche Einladung an Sie. Wenn Sie gleich aus der Kirche rausgehen, finden Sie auf dem Tisch der Schriften nochmal so einen Flyer, da steht alles nochmal in genauer Form. Nehmen Sie sich bitte gerne mit zum Überlegen. Also, meine Einladung, die geschieht zur Pilgerwanderung am 15.03. Wir wandern von Hof nach Rabenscheid. Ich stehe hier in meiner Eigenschaft als Mitglied des Pilgerteams des Dekanates. Schon im vierten Jahr umwandern wir die Grenzen, die großen Außengrenzen des viel zu großen Dekanates. Und wir sind jetzt im letzten Jahr, dann sind wir wirklich einmal drumherum gewandert. Und nicht nur gewandert, sondern gepilgerwandert. Unsere Ziele sind immer jeweils die Kirchorte und wie gesagt, an diesem März-Samstag wird Ihre schöne Kirche hier ein Zwischenziel sein und das Tagesziel wird dann die Kirche in Rabenscheid sein. Wie gesagt, alle näheren Informationen stehen hier. Wer noch Fragen hat, meldet sich bitte gerne bei mir. Wer schon jetzt weiß, dass er mitgeht oder sich in den nächsten Tagen dazu entscheidet, bitte bei Regina Kehr über die EEB evangelische Erwachsenenbildung im Dekanat Westerwald verbindlich anmelden. Ansonsten stehe ich Ihnen auch noch nach dem Gottesdienst kurz für Fragen zur Verfügung.
Wir hören auf Worte nach Psalm 25. Nach dir, Herr, verlange mich. Ich habe richtig Sehnsucht nach dir, Gott. Ich möchte mit dir reden, weil ich alleine nicht fertig werde. Es gibt Menschen, die feixen darüber und nennen mich fromm, was als Schimpfwort gemeint ist. Aber mit dir zusammen habe ich keine Sorgen. Sag mir, was ich tun soll. Nimm mich an der Hand, wenn du mir dein Wort erklärst. Du bist für mich wie ein großer Freund, wie ein Bruder. Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht an dich denke. Lässt du dich an frühere Zeiten erinnern? Ich habe gehört, dass du dich immer für das Leben deiner Menschen eingesetzt hast. So ist es schon immer gewesen. Ich bitte dich, nimm mich so, wie ich bin, auch mit all meinen Schwächen und decke sie zu, damit nur du alleine davon weißt. Mit dir durchs Leben gehen, das bringt Sinn und Freude. Auf dich kann ich mich verlassen. Ich glaube, du sagst jedem klar, was das Leben wert ist. Hauptsache, wir Menschen wollen uns nach dir richten. Du bietest allen deine Freundschaft an. Ich bin froh darüber. Komm zu mir, ich weiß manchmal nicht mehr aus noch ein. Vergib mir, ich will dir keinen Kummer machen. Lass mich nicht alleine. Ich vertraue auf dich, ich vertraue dir. Kommt, lasst uns den Herrn anbeten. Lasst uns beten. Gott, dein Erbarmen mit den Menschen ist uns oft unbegreiflich. Noch immer lädst du Menschen ein in die Gemeinschaft mit dir. Du hast auch uns eingeladen heute Morgen, eingeladen zu diesem Gottesdienst. Hier sind wir. Dir wollen wir begegnen, weil du uns Frieden und Ruhe geben kannst. Wir sind gespannt, was du uns sagen und zeigen willst. An was du uns erinnern willst. Lass uns offen sein für deine Gegenwart. Wir bitten dich um äußere und innere Ruhe, ein offenes Herz und einen wachen Verstand, damit wir dein Wort verstehen, deine Gegenwart spüren und dir die Ehre geben. Und so bitten wir dich, Heiliger Geist, sei mitten unter uns und wirke du in uns. Erkläre uns Gottes Wort für uns, so dass wir sehen, erkennen und verstehen. Komm selbst in unsere Mitte, segne Singen, Beten, Reden und Hören. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.
Die Schriftlesung steht in Markus 12, die Verse 1 bis 12. Ist überschrieben mit das Gleichnis von den Winzern. Jesus begann zu ihnen in Gleichnissen zu reden. Ein Mann legte einen Weinberg an, zog ringsherum einen Zaun, hob einen Kelter aus und baute einen Turm. Dann verpachtete er den Weinberg an Winzer und reiste in ein anderes Land. Als nun die Zeit dafür gekommen war, schickte er einen Knecht zu den Winzern, um bei ihnen seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs zu holen. Sie aber packten und prügelten ihn und jagten ihn mit leeren Händen fort. Darauf schickte er einen anderen Knecht zu ihnen, und ihn schlugen sie auf den Kopf, entehrten ihn. Als er einen dritten schickte, brachten sie ihn um. Ähnlich ging es mit vielen anderen. Die einen wurden geprügelt, die anderen umgebracht. Schließlich blieb ihm nur noch einer, sein geliebter Sohn. Ihn sandte er als letzten zu ihnen. Denn er dachte, vor meinem Sohn werden sie Achtung haben. Die Winzer aber sagten zueinander, das ist der Erbe. Auf, wir wollen ihn umbringen, dann gehört sein Erbe uns. und sie packten ihn und brachten ihn um und warfen ihn aus dem Weinberg hinaus. Was wird nun der Besitzer des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Winzer vernichten und den Weinberg anderen geben. Habt ihr nicht das Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Daraufhin hätten sie Jesus gern verhaften lassen, aber sie fürchteten die Menge, denn sie hatten gemerkt, dass er mit diesem Gleichnis sie meinte. Da blieben sie stehen und gingen weg. Selig sind die, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Lassen Sie uns unseren Glauben mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen das Lied »Ein reines Herz schaffe in mir«. Das ist die Nummer 389, die Strophen 1 bis 5.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommen wird. Amen. Liebe Gemeinde, haben Sie noch kleinere Kinder? Eher wohl nicht. Also ich glaube, wir haben eher schon Enkelkinder. Wenn ja, dann wissen Sie so ungefähr, wovon ich rede, wenn ich sage, mit Kindern und Enkelkindern kann oder muss man die Welt noch einmal ganz neu entdecken und sich dem Abenteuerleben noch mal ganz neu stellen. So manches, was uns heute als Erwachsener ganz selbstverständlich erscheint, muss zunächst entdeckt, entwickelt, begriffen und gelernt werden. Und manchmal ist das auch seltsam. Da lernt man erst reden und laufen und dann heißt es auf einmal still sein und stillsitzen. Ist es nicht so? Mit meinen Enkelkindern, ich habe 3 von der Sorte, heißt es für mich oftmals noch zurück in die eigene Kindheit, in Fragen und in Erklärungen. Auf jede Frage, auf die ich eine Antwort suche, folgen mindestens 10 weitere Fragen. Auf das muss ich mich einstellen. Und wenn ich dann mich darauf eingestellt habe, dann kommen meine Enkel mit dem "Und warum?" Warum ist der Mond nicht immer gleich zu sehen? Warum gibt es keine Dinos mehr? Warum müssen wir überhaupt essen? Warum ist Wasser nass? Warum ist es nachts dunkel und tags hell? Warum sieht man die Sonne nicht immer? Warum gibt es Zwillinge? Was passiert, wenn ich sterbe? Wo war ich, als es mich noch nicht gab? Und haben wir auf die Frage eine einigermaßen zufriedenstellende Antwort gefunden? Folgt die Frage der Kinder, und dann? Sie folgt immer auf dem Fuß. So nach Sesamstraße-Devise, da muss man sich drauf einstellen, wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Viele kennen das sicher noch aus ihrer Kindheit. Bei dem heutigen Predigttext musste ich mich fragen, ob es Paulus mit den jungen Christengemeinden ähnlich ergangen ist wie mir mit meinen Enkeln. Nämlich sich den Herausforderungen zu stellen, jemanden etwas zu erklären, was für diese so richtig neu ist. Und gleichzeitig noch einen Motivationsschub zu geben, dass die auch glauben und darauf vertrauen, dass es stimmt, was ich ihnen erzähle. Nun ist Paulus ja bekanntlich ein rhetorisch gebildeter Mensch, der die Schriften studiert hat und alles, was damit zu tun hat. In schriftlicher Form finden wir das alles in seinen Briefen gespiegelt. Doch ich glaube, ausschlaggebend ist nicht diese Rhetorik, sondern es ist die Erfahrung seiner eigenen Erlebnisse, welche Paulus mit diesem Gott, mit diesem Jesus von Nazareth gemacht hat. Um ihn besser zu verstehen, sollten wir beides im Blick behalten, wenn wir seine Briefe lesen. Ich lese uns das für heute vorgeschlagene Bibelwort aus dem Brief des Paulus an die Römer, aus dem Kapitel 5, die Verse 1 bis 5. Und von 6 bis 11. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen, um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Soweit das Bibelwort von Paulus an die Römer. Liebe Geschwister, Reminiscere heißt erinnere dich. Oder auch in Anlehnung an den Psalm, den wir gehört haben nach der Luther-Übersetzung, denke an dein Erbarmen, Herr. Und zeige uns, das Wort zeigt uns auf, dass wir auf das Erbarmen Gottes und auf seine Barmherzigkeit angewiesen sind. Und wir finden sie auch bei Gott, bei diesem allmächtigen Gott, genauso wie Liebe, Gnade. Die Bibelstellen, die im Allgemeinen für die Sonntage der Passionszeit vorgeschlagen sind, sind der Zeit entsprechend oft schwer und gehen, ich möchte fast sagen, ans Eingemachte, an die Grundlagen. Und zwar an die grundlegenden Dinge unseres Glaubens. Sie machen uns oft auf eindrucksvolle Art und Weise deutlich, wer dieser Gott ist, mit dem wir es zu tun haben. Ist das nun hoffnungslos? Ist das nun ängstigend? Nein, das ist es nicht. Es ist hoffnungsvoll und mutmachend. Denn Gott kommt uns entgegen. Er kommt uns in diesem Jesus von Nazareth entgegen. Das ist auch das Erste, was uns Paulus gleich zu Beginn mitteilt in dem heutigen Bibelwort. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Wenn wir uns das einmal vorstellen, versöhnt mit dem Herrscher des Universums, versöhnt mit deinem und meinem Schöpfer, ist das nicht genial? Frieden mit Gott? Liebe Gemeinde, dieser Frieden ist mehr als die aktuellen Friedensbemühungen im Gazastreifen und im Ukraine-Krieg. Ist mehr als alle Friedensbemühungen dieser Welt. Frieden mit Gott, im Hebräischen heißt es Shalom, ist umfassend. Er beinhaltet ein seelisches, geistiges und körperliches Heilwerden und ein umfassendes Versorgtsein, begründet im Vertrauen auf diesen allmächtigen Gott. Es wundert mich wirklich nicht, dass genau das ist, was bei Paulus am allerwichtigsten war und was er als Oberstes hingestellt hat. Könnten wir ihn heute Morgen fragen, wäre er unter uns, würde er das mit Sicherheit bestätigen. Wir müssen uns ein bisschen mit dieser Person Paulus noch beschäftigen, um das zu verstehen. Er, dieser Paulus, der im Kampf gegen diesen Jesus von Nazareth, wir lesen da mit Schnauben und mit Wüten unterwegs war, er führte im wahrsten Sinne des Wortes Krieg gegen die Christen und gegen diesen Christus. Und alle, die sich ihm zugehörig fühlten, diesem Jesus. Und dann kam es zu einer einschneidenden Begegnung, genau mit diesem Jesus von Nazareth. Vor Damaskus. Die meisten von euch werden die Geschichte wahrscheinlich kennen. Und für Paulus änderte sich alles, außer seiner Persönlichkeit. Er machte aufgrund dieser Begegnung eine 180-Grad-Wende. Aber in seiner Art und in seinem Wesen ist er gleich geblieben. So wie er bisher gegen diesen Jesus war, genauso intensiv war er jetzt für ihn unterwegs. Er hat also seine Zielrichtung geändert. Er war genauso aktiv und genauso fleißig und schnell unterwegs. Er hatte Frieden mit Gott weil Jesus sich ihm gezeigt hatte. Und er hat es selbst erlebt, was er nun der jungen Gemeinde in Rom, ja, es war noch eine ganz junge Gemeinde mit vielen Fragen, das alles teilte er dieser Gemeinde mit. Auch für die Römer war es ja nicht einfach. Sie waren ja die Besatzungsmacht, unter der Jesus gekreuzigt wurde. Und wenn jemand, der diesen Jesus mit vollem Einsatz verfolgt hatte, davon spricht, dass er Frieden mit Gott gefunden hat, so scheint es auch für die Römer glaubwürdig zu sein, dass das auch für sie gilt. Paulus hat also von seinen eigenen Erfahrungen weitergegeben. Er hatte es selbst erlebt, dass Gnade allein genügt und dass dieser Jesus lebt und jeder und jede ihm begegnen kann, auch die junge Gemeinde in Rom. Die Frage, die wir uns heute stellen sollten, ist: Wo erzählen wir von unseren Erfahrungen, die wir im Glauben, die wir mit diesem Jesus gemacht haben? Wo und wann und wem erzählen wir davon, in welchen Dingen wir Korrektur bedürften? Von welchen Einstellungen wir Abschied genommen haben, wo wir umkehren konnten, wo wir umkehren durften? Ich glaube, da gibt es so einiges. Wenn ich alleine daran denke, was man aus dem Evangelium, der frohen Botschaft im Laufe der Jahre und Jahrhunderte gemacht hat, dann entstehen bei mir da so einige große Fragezeichen. Dann war sicherlich so manche 180-Grad-Wende auch bei uns nötig und wird es wahrscheinlich in Zukunft auch noch sein. Da gibt es so viele Dinge, welche Menschen den Menschen auferlegt haben, um sich den Zugang zur Gnade und Liebe und Barmherzigkeit Gottes zu erarbeiten. Ich kann euch sagen, alles für die Katz. Das bringt nichts. Das geht nämlich nicht. Es ist nicht abhängig von unserem Handeln und von unserem Tun. Beispielhaft möchte ich euch eine Frage stellen. Darf man beim Beten rauchen? Sie lachen, aber die meisten werden wohl sagen, nein. Etwas anders sieht die Frage aus, und beziehungsweise sieht die Antwort aus, wenn die Frage lautet, darf ich beim Rauchen beten? Da wird mancher sagen, ja. Oder ein anderes Beispiel. Wie ist das mit der Pflicht zur stillen Zeit? Das tägliche in der Bibel lesen, darüber stille werden und nachdenken. Es ist und kann keine Pflicht sein. Und warum nicht? Das habe ich für mich erfahren, als meine Kinder klein waren. Da war an stille Zeit nicht zu denken. Manchmal hatte ich die noch nicht mal auf dem Klo. Wenn wir da einmal einen Faktencheck machen, gerade was die stille Zeit anbelangt, kann das auch gar nicht so verpflichtend stimmen. Schauen wir uns doch einmal an, wann es die Bibel für alle gibt. Der Buchdruck ist erst 1450 entwickelt worden. Und seit wann haben die Menschen Bildung, dass sie lesen und schreiben können? Ich habe mal nachrecherchiert. In Preußen hat es angefangen, 1717. In Bayern erst 1802. Und die Pflicht zur Schulteilnahme ist erst bei uns seit 1919. Wenn wir uns das anschauen, glaube ich, ist die Antwort zum Pflichtbibellesen schon beantwortet, oder? Sollte allerdings jetzt jemand sagen, die Frau Hein, die hat gesagt, man braucht nicht in der Bibel zu lesen. Das muss ein Christ nicht. Dann widerspreche ich dem aufs Energischste. Es ist kein Muss, aber es ist ein Kann und es ist ein Ich möchte und ich darf. Denn die Bibel ist ein hochinteressantes Buch und es erzählt uns viel über und von diesem Gott und welche Beziehung er zu seinen Menschen hat. Geschichten, durch die wir Gott näher kennenlernen können, dass er treu ist und trotz allem menschlichen Versagen, Tiefen und aller menschlicher Schuld uns treu bleibt. Wenn wir allein einmal denken, welche Themen in der Bibel behandelt werden, die heute ganz aktuell sind. Leihmutterschaft gibt es in der Bibel. Schuldenberatung gibt es auch in der Bibel. Samenspende gibt es in der Bibel. Und Vielehe gibt es auch in der Bibel. Und vieles, vieles, vieles mehr. Lest mal danach. Ja, aber was machen wir jetzt damit? Wir sind doch eher so, dass wir unsere Mitmenschen beäugen. So richtig gucken, was der andere macht. Wo er sich falsch verhält. Und dass wir auf mangelndes Können unseren Fingerzeig legen, um nicht zu sagen, mit dem Finger darauf zeigen. Ich glaube, wir Christen können das auch ganz gut. Die Sünde der anderen kennen wir doch nur zu gut, oder? Denn wir wissen doch alle ganz genau, was man darf und was nicht, oder? Doch Gott liebt die Menschen nicht nur. Nein, Gott ist die Liebe. Und so begegnet er den Menschen. Und in dieser Liebe ist nichts Böses, nichts Strafendes und nichts Niedermachendes. Gott begegnet uns Menschen in Liebe und Barmherzigkeit. Heute geht es um das Erinnern, um nicht vergessen. Vielleicht ist es genau das, an das wir uns erinnern sollen. Denn Gott ist ganz anders. Er ist Gott sei Dank ein barmherziger und gnädiger Gott. Und in Jesus begegnet er genauso jedem von uns. Und Gottes Plan mit uns ist immer gut. Das heißt aber nicht, dass es uns immer gut gehen wird. Dieser Gedanke wäre fatal. Gott hat unserem Lebensschiff keine ruhige Überfahrt versprochen. Im Gegenteil. Er verheimlicht uns nicht, dass wir mit Stürmen und Problemen zu rechnen haben. Aber er hat uns eine sichere Ankunft zugesagt. Darauf wollen wir in der Zeit unseres Unterwegsseins vertrauen und uns darauf verlassen. Gott lässt uns in schwierigen Situationen nicht alleine. Dessen dürfen wir gewiss sein. Und allen Widrigkeiten zum Trotz kann er solche Situationen, schweren und belastende Situationen, sogar zu etwas Positivem wenden. Das erlebte Paulus, der durch seine Blindheit hindurch zum wahren Sehen gekommen war. Oder aber, ich denke an eine junge Frau, der es an Vertrauen fehlte, als sie vor einer größeren OP stand und mit Ängsten zu kämpfen hatte. Kurz vor der OP strahlte sie eine bemerkenswerte Gelassenheit aus. Später erzählte sie dann, wie sie zu dieser Gelassenheit gekommen sei, dass sie die Gewissheit hatte, dass Gott mit ihr im OP-Saal sei. Dort, wo alle die, denen sie vertraute, keinen Zutritt hatten, war er zugegen. Und sie wusste genau, und sollte ihr Weg auf der anderen Seite weitergehen, so sei auch Gottes Hand dort. Für sie ein Durchbruch zum Vertrauen in eben diesen Gott. Mich erinnert diese Geschichte an Dietrich Bonhoeffer, an sein Lied von guten Mächten wunderbar geborgen, was er kurz vor dem Tod geschrieben hat. Ich wünsche dir und ich wünsche mir, ich wünsche uns, dass wir auch in der Beziehung zu Gott zu dieser Geborgenheit finden. Zu der Gewissheit, dass Gott gnädig und barmherzig ist und dass wir in seinen Händen geborgen sein dürfen. Vielleicht bekommt unser Christsein dadurch die zwei Fs zurück und wird dadurch wieder freudiger und freier. Und ganz vielleicht werden wir genauso wie Paulus zu Influencern Jesu, indem wir unsere Glaubenserfahrung miteinander teilen und davon erzählen. Dass wir uns nicht nur erinnern, sondern dass wir vom Erinnern ins Tun kommen. Nicht rückwärts leben, sondern nach vorne, damit wir offen sind und werden für Fragen, die es auch in unserem Glaubensleben gibt und immer noch geben wird. Und die noch unbeantwortet sind. Vielleicht finden wir ja im gemeinsamen Unterwegssein gar manche Antworten, manche Möglichkeiten, die uns heute noch verschlossen sind. Über allem aber steht, Gott ist Liebe und er ist barmherzig und gnädig. Und er vergibt uns gerne. Gestern, heute und für alle Zukunft. Vergessen wir es nicht. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen. Wenn das Brot, das wir teilen, Lied Nummer 632, die Strophen 1 bis 3. Lasst uns miteinander und füreinander beten und sofern möglich dazu aufstehen. Liebender und barmherziger Gott, wir danken dir für deine Geduld mit uns. Immer wieder neu dürfen wir zu dir kommen und du nimmst uns wieder an. Niemanden schickst du weg. Dafür danken wir dir. Gott, wir haben Erfahrungen mit dir gemacht. Schenke uns Mut, davon zu erzählen und weiterzugeben an die Menschen, die uns begegnen. Wir bringen dir unsere Vergesslichkeit, Menschen, die wir vergessen, Dinge, die wir vergessen, deine Barmherzigkeit und Gnade, die wir so oft vergessen. Danke, dass du uns nicht vergisst. Dir bringen wir unsere Gedanken, Sorgen und Nöte, die wir gerade auf dem Schirm haben und die uns beschäftigen. Wir denken an die Menschen, die uns am Herzen liegen. Wir legen sie in deine liebenden Hände. Danke, dass bei dir niemand vergessen ist. In deine Hände legen wir alle Verletzten, alle, deren Körper Wunden tragen und die, deren Seele verletzt ist. Wir denken besonders an die Menschen, die unter Krieg und Naturkatastrophen zu leiden haben und nicht wissen, wie und wo sie eine Zukunft haben können. Zeige uns, wo wir helfen können. In deine Hände legen wir alle Kraftlosen und Entmutigten, alle, welche sich alleine fühlen, deren Weg unklar und ungewiss ist. In deine Hände legen wir diese deine Welt, welche du uns anvertraut hast. Lehre uns achtsam mit allem Anvertrauten umgehen, denn wir tragen Verantwortung für uns und zukünftige Generationen. Ein gutes Miteinander ist dein Gedanke für uns. Und so bitten wir um Gerechtigkeit im Umgang miteinander, um ein Ende von Hass, Neid, Gier, Oberflächlichkeit und Gleichgültigkeit. Stärke unsere Herzen, dass wir die, welche Macht haben in dieser Welt, mit Gebet und wachem Geist begleiten und sie immer wieder vor dich bringen. Schenke zu unserem Wollen das Gelingen. Nimm auch uns in deine Hände jetzt und hier. Und alles, was wir gerade denken, was wir gerade fühlen, was wir gerade sind. Bei dir dürfen wir geborgen sein, denn du bist unser Gott. Amen. Lasst uns als nächstes Lied 225 singen. Kommt, sagt es allen weiter, die Strophen 1 bis 3. Liebe Gemeinde, wir feiern gemeinsam Abendmahl. Und ja, wir nehmen es in uns auf. Essen tun wir ja nicht nur, weil es schmeckt. Nein, sicherlich nicht. Denn Nahrung ist wichtig, lebenswichtig. Und nicht nur einmal. Nein, in Abständen immer wieder. Nicht nur zum Überleben und um dem Körper Energie zuzuführen, sondern auch um Tischgemeinschaft zu haben. Tischgemeinschaft, das dient allen, die am Tisch sind. Bekanntlich schmeckt es ja in Gemeinschaft besser. Unsere Kinder können da sicherlich ein Lied von singen, wenn sie beim Freund oder bei der Oma oder irgendwo anders gegessen haben. Sie haben uns, glaube ich, da noch einen Wissensvorsprung. Alleine essen, dann schmeckt es nicht so gut. Gott sei Dank ist auch die Zeit vorbei, an dem am Tisch geschwiegen werden musste. Ja, Tischgemeinschaft ist wichtig. Bei uns zu Hause wurde am Tisch ganz viel miteinander geredet. Wurden ganz viele Dinge besprochen. Diese Dinge, die Anlagen, die unsere Herzen bewegten. Und ich erinnere mich gern an lange und ganz ausgiebige Tischgespräche, wobei das benutzte Geschirr auf dem Tisch in keiner Weise als störend empfunden wurde. Beim Essen lässt sich gut reden. Auch für Jesus war Tischgemeinschaft wichtig. Oft lesen wir in den Evangelien, wie er mit anderen Menschen zusammen gegessen hat, mit unterschiedlichen Leuten. Und diese Menschen, mit denen er zusammen gegessen hat, die waren nicht immer aus bester Gesellschaft und gehörten ganz oft eher Randgruppen der damaligen Gesellschaft an. Ja, manchmal waren sie ein wenig schräg, ja vielleicht sogar schrill. Eben anders als die Mehrheit damals. Und die Pharisäer hatten nichts Besseres zu tun, Jesus das anzukreiden, indem dass sie sagten, er isst ja mit Zöllnern und mit Sündern, mit ihnen sitzt er an einem Tisch. Aber Essen und Trinken in Gemeinschaft haben Jesus Freude bereitet. Und bei diesen gemeinsamen Mahlzeiten an einem Tisch fanden manche ganz interessante Gespräche statt. Einige davon sind uns in den Evangelien berichtet. Tischgemeinschaft mit Jesus bedeutet immer Nahrung für Leib und Seele. Jesus hat die Menschen immer in ihrer Ganzheit gesehen. Heute, liebe Gemeinde, stehen wir gemeinsam an einem Tisch. Du und ich als Glaubensfamilie. Miteinander verbunden durch den Glauben an diesen Jesus Christus. Zusammen am Tisch Gottes, der uns einlädt. Jesus selbst lädt uns ein, so wie seine Jünger damals, zu sich an seinen Tisch in seine Nähe. Wir tun, was er uns anvertraut hat. Wir erinnern uns an sein Vermächtnis. Merkt ihr? Erinnern, da ist es wieder. Wir dürfen kommen, wie wir sind, mit unserer Schuld, mit unserem Versagen, mit unserem Mangel, mit unserer Last. Genauso, wie wir sind, dürfen wir kommen. Wir müssen aber nicht so bleiben. Jesus will unsere Schuld vergeben, unseren Mangel ausfüllen, unsere Last tragen, unsere Not wenden. Darum bekennen wir vor Gott. Herr, unser Gott, kein Tag gelingt mir so, dass ich sagen könnte, er wäre ganz nach deinem Willen. Es bedrückt mich, wie viel Dank und Liebe ich dir und anderen Menschen schuldig bleibe. Gott, ich habe gesündigt mit Gedanken, Worten und Werken. Aus eigener Kraft kann ich mich davon nicht befreien. Auf den Altar deiner Liebe lege ich mein Versagen, meine Schuld, mein Vergessen und meinen Mangel. Ich bitte dich, verwandle mein Leben. Zu dir und deiner unergründlichen Barmherzigkeit nehme ich Zuflucht, begehre Gnade um Jesu Christi willen und spreche: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ist dies auch dein Bekenntnis und dein Wunsch? Möchtest du Vergebung um Jesu Christi willen, so antworte mit Ja. So darf ich euch zusagen im Namen Jesu Christi, dass eure Schuld und eure Sünde vergeben ist, im Auftrag des dreieinigen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dir geschehe, wie du glaubst. Gott, mit allen Engeln und den himmlischen Herren erheben wir unsere Stimme und singen dir den himmlischen Lobgesang, dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, o Herr, im Gesangbuch die 580, die Strophen 1 und 2.
Thank you.
lasst uns beten und nach Möglichkeit dazu aufstehen. Wir danken dir, himmlischer Vater, du Quelle des Lebens. Du hast uns geschaffen als Menschen, jeder und jede verschieden und doch verbunden in dir. Danke, dass du Ja gesagt hast zu uns. Im Korn, das zum Brot wurde, und im Saft aus der Frucht des Weinstocks lässt du uns dieses Ja immer wieder in uns aufnehmen und spüren. Danke, dass du uns dadurch Kraft gibst und lebendig machst, dass wir werden können so, wie du uns von jeher gedacht hast. An deinem Tisch sprechen wir gemeinsam das Gebet mit den Worten, die Jesus uns selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie wieder Platz. Reminiscere, Erinnerung. Erinnert euch, lasst euch erinnern, erinnert andere. Und so erinnern wir uns, wie es damals war an dem letzten Abend, als Jesus uns ein Symbol der Erinnerung schenkte. Brot und die Frucht des Weinstocks. Brot und Saft, Hinweise darauf, dass Jesus durch beides in uns wirken und uns stärken will. Hören wir auf die Worte, die uns von all das her überliefert wurde. In der Nacht, da Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib für euch gegeben. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er den Kelch nach dem Mahl, dankte wiederum und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der Kelch des neuen Blutes zur Vergebung eurer Sünde. Das tut, so oft ihr es tut, zu meinem Gedächtnis. Christe, du Lamm Gottes. Gott war in Christus und versöhnte somit die Welt mit sich selbst. Darum können auch wir uns miteinander versöhnen. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung mit den Worten: Friede sei mit dir. So kommt, es ist alles bereit. Kommt und seht, wie freundlich der Herr ist. Kommt, seht und schmecket, wie er freundlich ist. Gestärkt durch Brot und Saft, dürfen wir zurück in unseren Alltag kehren und unserem Gott danken. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Amen. Herr, wir bitten, komm und segne uns, Lied 590, die Strophen 1 bis 3. Wenn ihr gefragt würdet, was ist der Segen, was würdet ihr antworten? Ich habe jetzt eine Antwort gefunden, die mir sehr sympathisch ist, die mir sehr gefallen hat. Segen heißt, Gott schaut dich an. Mal schauen, ob noch andere Antworten kommen. So darf ich euch bitten, zum Segen aufzustehen. Sei mutig, deine Fragen zu stellen und vertraue darauf, dass Gott dir die Antwort zum Segen werden lässt. Sei mutig im Antworten, auch wenn du sagen musst, ich weiß es nicht. Gott macht daraus ein noch nicht. Gott segne das gemeinsame Fragen und Suchen nach Antworten. Er lasse uns finden, was unser Herz sucht. Er öffnet uns Möglichkeiten, um die wir ihn bitten. Darum geht als Gesegnete in die neue Woche, in euren Alltag und werdet zum Segen, wo immer ihr seid. So segne euch Gott, der Allmächtige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Zeit bis hin zu Ostern. Wir haben ja den Vorteil, dass wir wissen, dass es Ostern gibt, dass wir nicht bei Karfreitag stehen bleiben. Genießt den Sonnentag heute. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Gott befohlen, bis zum nächsten Mal. Wir setzen uns nochmal und hören das Nachspiel noch. Jetzt hätte ich fast gesagt, das Orgelnachspiel, das Posaunennachspiel.
Dankeschön. Gibt's weiter.